Willkommen beim Wirtschaftswunder Talk, dem Podcast, der digitale Wirtschaftswunder vorstellt. Geschichten von Unternehmen und Menschen, die in Krisensituationen mit Innovationen, mobilem Arbeiten und Digitalisierung Konzepte für die Zukunft entwickeln. Ich bin Birgit Eschbach, die Gastgeberin dieses Podcasts und für dich auf der Suche nach dem Wirtschaftswunder 2.0. Herzlich willkommen zum neuen Wirtschaftswunder-Talk. Normalerweise wechseln ja Mitarbeiter in Unternehmen, die viel besser für die Zukunft ausgestellt sind und von denen sie sich erwarten, dass sie eine bessere, zukunftsfähigere Arbeitsstelle haben, einen Arbeitsplatz. Und heute haben wir jemanden zu Gast, Stefan Grabmeier, bei dem ist es umgekehrt. Er ist gewechselt zu einem Unternehmen, was die Zukunft designt. Herzlich willkommen, Stefan.
Ja, Birgit, hallo. Schönen guten Tag. Ich freue mich, da zu sein.
Stefan, du bist Geschäftsführer beim Zukunftsinstitut Consulting. Ich glaube, das Zukunftsinstitut, das hat schon mal der ein oder andere von uns gehört, da wissen wir ein bisschen was drüber. Mhm. Aber stell es uns doch trotzdem noch mal gerade in dem Konstrukt vor. Was macht das Zukunftsinstitut und was macht Zukunftsinstitut Consulting?
Ja, also mache ich gerne, weil das wird uns oft die Frage gestellt, was macht ihr eigentlich im Consulting? Genau, und das Zukunftsinstitut, hoffe ich, kennen viele und hoffentlich lesen auch viele unsere Studien und unsere Reports. Es wurde immer in den Ende der 90er von dem Matthias Horx gegründet. Und wer so in dieser Zeit auch aufgewachsen ist, es gab ja mal zwei große Namen, Peter Wippermann und Matthias Horx, die auch über fünf Jahre gemeinsam gearbeitet haben. Dann haben sie sich getrennt. Matthias hat das Zukunftsinstitut in Frankfurt gegründet und die Kolleginnen und Kollegen dort forschen zu Megatrends und Trends. Also wir haben immer so 12 Megatrends im Blick, ungefähr 124 Subtrends, die da mitwirken. Also es ist eine ganze Menge der Beobachtung. Und wir beschäftigen uns ja mit gesellschaftlichem Wandel. Also das ist ganz, ganz wichtig. Also wir sagen immer mit langwelligen Veränderungen der Gesellschaft. Also das sind oft ja Beobachtungszeiträume von 35, 40 Jahren. Und dazu publizieren wir. Ja, in unterschiedlicher Form. Das sind Studien, das sind Reports. Also wir gehen dann her und haben bestimmte Themenfelder, die wir uns genauer anschauen. Ne? Wie wirkt sich die ganze Trendentwicklung, gesellschaftlicher Wandel auf das Thema Food aus, auf das Thema Health, auf das Thema Mobility, auf das Thema Home, ja, ganz wichtiges Thema. Aber wir schauen natürlich in Studien auch rein, was macht es mit Wirtschaft zum Beispiel, ja? Wenn wir uns Trends wie Neoökologie anschauen, wenn wir uns Trends wie Postwachstumsökonomie anschauen und, und. Also da passiert unglaublich viel. Das ist so die eine Seite im Team. Darüber hinaus, das, was man jetzt öffentlich nicht sieht, sind Auftragsstudien, die wir machen. Also wir werden von Unternehmen beauftragt, aber auch, das können Verbände sein, das können Gewerkschaften auch sein, ja, die zu bestimmten Themenfeldern eben unser Trend und unser Research-Know-how nutzen. Das ist ein Teil. Genau, und das ist so der Kern des Instituts. Daneben haben wir noch auch in Frankfurt die Future Day. Die Future Day GmbH sind die Kolleginnen und Kollegen, die Formate, die Eventformate machen. Birgit, da bist du natürlich am besten bewandert und du weißt, wie wichtig es ist, Impulse zu setzen, Inspiration zu geben zu bestimmten Themen, das mit Zukunft in Verbindung zu bringen. Und da ist auch so die Speaker-Agentur angesiedelt bei den Kollegen. Und mein Team, und jetzt komme ich zum Consulting, um die Frage auch zu beantworten, wir sitzen in Wien. Der Consulting-Teil, der wurde so vor 4, 5 Jahren ungefähr von dem Hari Gattara mit aufgebaut. Nämlich, es kamen immer mehr Anfragen von Unternehmen, die gesagt haben, okay, also jetzt die Studien sind genial, die Forschung und so weiter. Aber was heißt das? Was heißt es für uns? Wie übersetzen wir das? Was machen Trends eigentlich mit uns, mit unserem Geschäft, mit unseren Services? Wie müssen wir uns ausrichten und, und. Und im Consulting-Team haben wir eigens entwickelte Methoden. Also das ist sicherlich das Unique. Wir sind sehr, sehr, sehr systemisch. Also wir haben einen ganz starken, tief durchgreifenden systemischen Blick, den wir immer im Kontext mit der Trendentwicklung sehen. Ja, und helfen Unternehmen bei ihren Zukunftsfragen.
Also ich finde ja, wenn du sagst, ihr seid da sehr unique, womit ihr ja auch schon total unique seid, ist, dass ihr im Zukunftsinstitut eine Megatrendmap entwickelt habt. Du hast ja gerade davon gesprochen, es gibt so diese 12 Megatrends, die so eine Langzeitbeobachtung von 30 bis 50 Jahren haben, darunter die Subtrends. Ich selbst habe irgendwie in den letzten 10 Jahren diese Megatrendmap irgendwie gefühlt. Also ich habe die immer in meinem Filofax gehabt. Ich habe mir die klein gemacht und ins Filofax. Oh, wow. Habe die auf Wirtschaftswundertour ja von euch zur Verfügung gestellt bekommen und großzügigst verteilt. Und ich finde das wirklich auch, klar, ihr macht da diesen, habt da eine gesellschaftspolitische Untersuchung, aber ich finde das für jedes Unternehmen so wertvoll, weil egal was du machst, ob du Zahncreme, Eiscreme oder Schuhcreme machst, da den Blick drauf zu werfen und sich zu überlegen, was bedeutet das für mich, für mein Produkt, für mein Unternehmen, das finde ich so großartig. Und das auf einer U-Bahn-Karte, also ich kann jedem Hörer hier nur empfehlen, sich diese Megatrendmap mal anzuschauen. Es wird einem auf einen Blick vieles, vieles klar. Und es gibt auch noch ein Megatrend-Wiki, was ich an der Stelle auch gerne empfehle, wo ich also diese ganzen Untertrends mir dann anschauen kann.
Ja,
das ist so der Werbeblock für euch, aber ich feiere euch auch, das muss ich dazu sagen. Und deswegen musste jetzt auch mal hier ein kleiner Werbeblock.
Ja, und vielleicht einfach als Ergänzung, und ich hoffe, das sieht dann keiner als Werbung. Wir stellen ja sehr, sehr, sehr viel Inhalte zur Verfügung.
Kostenfrei auch. Also da macht
kostenfrei.
Ihr echt viel.
Also ja. Da kann ich einfach nur auffordern, abonniert unseren Newsletter, wer Lust hat, schaut auf unsere Seiten. Natürlich leben wir davon, dass wir publizieren und dass wir die Publikationen verkaufen, ja. Aber vieles daraus stellen wir zur Verfügung, ja, um die Themen einzutauchen. Und die Megatrend-Map ist ein, es ist visuell und designmäßig auch sehr, sehr schön und es ist leicht zugänglich. Und ich glaube, das ist ja das, was wir wollen. Wir wollen, unsere Vision ist es, Zukunftskompetenz in Wirtschaft und in Gesellschaft zu stärken. Ja? Und dazu haben wir einfach unterschiedliche Methoden und Vorgehensweise. Und dazu gehört es auch, dass wir viele Dialoge führen und Themen zugänglich machen. Und so wie du es jetzt im Podcast oder wie wir es beide hier im Podcast machen. Ja, also von daher einfach mal reinstöbern und reinzoomen in die Inhalte. Ich glaube mir, es macht viel Spaß.
Jetzt haben wir ja beim Wirtschaftswunder-Talk so ein bisschen den Blick auf Unternehmen in Deutschland, ich sag mal Mittelstand, auch gerne im ländlichen Raum, also nicht nur Hidden Champions, nicht nur die DAX-Unternehmen, sondern wir wollen ja schauen, wie kommt so der Mittelstand in Deutschland, die kleinen, mittleren Unternehmen, wie kommen die gut durch die Krise, wie sind die fit für die Zukunft, wie ist so der Ruf, ne? Es wird ja immer gesagt, klar, die Hidden Champions, alles toll, aber es gibt so ganz viele, die noch auf dem Baum liegen, schlafen. Und sich nicht für die Zukunft fit ausrichten. Deswegen ist mit Sicherheit ein großer Bedarf für die Consulting da. Aber wie ist denn so dein Eindruck von der Landschaft? Wie nimmst du denn den Mittelstand wahr? Und was macht, habt ihr auch für diese Unternehmen ein Angebot und sind die auch bei euch im Kundenkreis?
Also der Kundenkreis ist kunterbunt, würde ich mal sagen. Ja? Groß, klein, dick, dünn, alle Formen der Unternehmen, die wir bei uns haben, aber auch Verbände, Organisationen. Also das ist das Schöne, dass wir wirklich sehr, sehr breit drauf gucken. Also, oder ich meine, ich kann vielleicht einfach immer so ein paar Beispiele erzählen, weil ich finde, dass wir unglaublich interessante und spannende Aufgabenstellungen auch haben. Also erstens muss ich sagen, die Unternehmen, die zu uns kommen oder uns anfragen, bringen in der Regel schon einen sehr, sehr guten Spirit mit. Also die beschäftigen sich mit Zukunft, die stellen sich in Frage oder nehmen sich die Zeit zu sagen, wir sind jetzt an einem Punkt, wo wir Dinge ändern wollen. Ja, intrinsisch motiviert. Natürlich jetzt in der Krisensituation ja geprägt vom Umfeld oftmals. Ja, aber das ist etwas sehr, sehr Schönes. Also wir haben in der Regel keine typischen Restrukturierungsthemen oder so, sondern immer nach vorne gerichtete Themen. Also die damit zu tun haben, welche Vision bauen wir auf? Ja, also wir sprechen oft von einer Zukunftsfrage. Welche Zukunftsfrage stelle ich mir? Also das könnte sein, wie sieht mein Geschäftsmodell aus? Also beispielsweise, wir haben momentan zwei Bildungseinrichtungen. Wir haben aber auch Universitäten sogar, ja, die für sich fragen, wie sieht eigentlich unser Bildungsportfolio der Zukunft aus? Und damit verbunden natürlich das Geschäftsmodell. Ja. Wir haben ein spannendes Unternehmen, das sich die Frage stellt, der Identität. Also die unglaublich viel, die ist positiv, wahnsinnig positives Geschäft haben, aber die sagen, wenn wir uns in die Zukunft weiterentwickeln wollen, müssen wir natürlich wissen, wer wir sind und wo wir herkommen. Also was ist der Kontext? Ja? Und die Frage aller Fragen ist, wer bin ich und wer bin ich nicht? Also aus welcher Identität kommen wir heraus? Ja? Wir haben aber auch viele Fragen, die schlicht und ergreifend um Geschäftsmodell oder Serviceentwicklungen sind. Also wirklich kunterbunt. Vielleicht eins noch, was spannend ist, dass wir oft auch mit Regionen arbeiten, also vor allen Dingen, wenn wir so in Richtung Tourismus gehen. Ja. Und wenn wir mit Regionen arbeiten, dann haben wir meist die Wirtschaftsvertreter ja mit dabei. Ja. Also wir haben eine ganz, ganz spannende Region, wo wir ungefähr mit 70 bis 100 Vertretern der Wirtschaft arbeiten. Also das sind Hoteliers, ja, das sind aber auch Bäcker, das sind Metzger, das sind in dem Fall ist es im Alpenraum Seilbahnbetriebe, ja, das sind aber auch die Wirtschaftsförderer, ja, das sind aber auch.
Aber das klingt, Entschuldigung, wenn ich jetzt da reingehe, genau das klingt gerade total spannend, weil das ist ja auch das, was es braucht, eben dieses vernetzte Rangehen, dass wir nicht sagen, jeder alleine macht da was, sondern wenn du das jetzt gerade schilderst und eine ganze Region euch beauftragt und sagt, lass uns gemeinsam mal schauen, wie wir uns da neu ausrichten kommen, lass uns da gerne nochmal kurz ein bisschen tiefer reingehen, weil das finde ich ein sehr, sehr spannendes Projekt. Was macht ihr da konkret?
Also das ist jetzt ein Beispiel. Solche Projekte haben wir in vielerlei schon gemacht. Ich kann dir auch gerne mal einen Link auch zur Verfügung stellen. Also was wir wirklich veröffentlicht haben, ist zum Beispiel ein Projekt in Pustertal in Südtirol. Ja? Und dort war es so, dass die Raiffeisenbanken sozusagen für die Wirtschaftsregion eine Initiative gestartet haben. Nämlich die Ausrichtung, wie entwickelt sich denn die Region, die in dem Fall touristische Region denn auch? Ja? Welche Vision brauchen wir auch hier? Welche Identität? Wer sind wir eigentlich? Wer wollen wir in Zukunft sein? Wie verändert sich Tourismus bei uns? Und was heißt es dann ja auch für jeden Einzelnen? Und in so einem Prozess haben wir fast 400 Beteiligte mitgehabt, aus der Region heraus. Ja? Weil das ist natürlich nichts, was ich sage jetzt mal nur die Politik entscheidet und nichts, was jetzt nur ein Wirtschaftsverband entscheidet, sondern diese Vernetzung und wer das verstanden hat, das haben nicht alle verstanden, aber einige Regionen, wer das verstanden hat, dass es eben eine gemeinsame Entwicklung geht, von der alle wieder profitieren, ja, weil es ein Raum ist, über den wir sprechen oder ja, ein großer regionaler Einzugsbereich. Und ich möchte es vielleicht nochmal mit einem anderen Beispiel sagen, wir hatten ein spannendes Projekt mit einem tollen Hotelier im Allgäu, der das auch über den Tourismusverband anstoßen wollte, zu sagen, wenn ich mich als einzelner Hotelier mit meiner Zukunft beschäftige, wir müssen es doch gemeinsam tun, weil die Gäste besuchen uns, die besuchen unseren Ort, die besuchen unsere Region. Und er hat es nicht geschafft, den Tourismusverband zu überzeugen. Dann hat er es für sich alleine gemacht, ja, was für ihn gut ist. Aber wir fanden es schade, aber die Initiative alleine. Und es gibt Regionen, wo eben genau das stattfindet, weil wir diese Vernetzung brauchen. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
Und ich habe das Gefühl, dass je mehr wir in den Süden kommen, auch Österreich, finde ich, ist da in den letzten 20 Jahren so weit voraus gewesen und hat uns im Tourismus da echt was vorgemacht, wie dieses vernetzte Agieren, das vernetzte Vermarkten angeht. Und ich finde es großartig. Es ist nämlich nicht nur Tourismus. Ich finde immer dieses, da guckt dann auch jede Branche so auf sich, die Gastronomen, die Hoteliers. Nein, es haben wirklich alle davon. Und ich finde es einen großartigen Impuls, schon mal zu sagen, dass das von den Raiffeisenbanken ausgekommen ist, die ja oftmals, also die ob das jetzt die Raiffeisenbanken oder Sparkassen sind, aber die ein großes Interesse daran haben, dass es der Regionalökonomie gut geht und zu sagen, dass die Initiatoren sind, das nimmt so diesen politischen Druck raus oder auch diesen Druck, ach, das ist jetzt ein Interesse von einem Hotelier, dem es eh gut geht und wir alle sollen jetzt zahlen. Das ist ja oftmals so dieses, warum solche Sachen nicht klappen. Ja. Also das finde ich schon mal einen tollen Ansatz und einen guten Impuls.
Ich möchte vielleicht noch einen kleinen Impuls geben. Also jetzt in einem Projekt, wo wir momentan stecken, dort ist es auch so, dass wir zum Beispiel die Generationen in der Datenerhebung, also wie wir arbeiten, auf der einen Seite getrennt haben voneinander und dann wieder zusammenführen, weil es für uns sehr, sehr spannend war, wir nennen die Senior, die Etablierten, ja, also wo kommen die etablierten Wirtschaftsmacher von ihrer Denke her? Also worauf wir ja schauen, ist ja das Mindset. Das Mindset, das vorhanden ist, Zukunft zu denken. Ja. Wir sagen sogenannte White- und Blindspots. Also White Spot ist immer das, was wir sehen, wo wir Stärke haben, wo wir drin sind, ja, was wir gerne und oft zu ausgiebig tun. Und Blindspots sind ja die Dinge, die wir nicht sehen. Und das, was wir nicht sehen, das hindert uns ja oft genau die richtigen Entscheidungen. Ja. Es geht um Zukunft, heißt immer, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Ja. Also wie helfen wir, die richtigen Entscheidungen zu treffen? Und das hat sehr viel mit Mindset zu tun. Also wie ist das Mindset, das Zukunftsmindset der Etablierten und wie ist das Zukunftsmindset der nächsten Generation? Ja. Und was sehr schön ist, wir haben quasi in der Methodik mit diesen beiden Gruppen separat gearbeitet und führen das wieder zusammen und können somit auch ein schönes Bild liefern, weil die nächste Generation sind diejenigen, die das Ganze weiterführen müssen, die das treiben müssen, die aber das mit ihrem Mindset auch machen müssen, ohne natürlich den Kontext, wo kommen sie her und was ist geschaffen worden bisher, natürlich zu vernachlässigen. Und also du merkst, ich bin da tief drin und finde es einfach wahnsinnig spannend, solche
Projekte. Weißt du, was ich auch ganz oft denke? Ich habe mich in der Schule immer schwer getan mit Mathematik und ich habe es auch noch im Abitur gehabt. Also eine Katastrophe, ein Horrorfach für mich. Aber was ich seit der Corona-Krise so oft denke, das Wertvollste, was ich im Matheunterricht gelernt habe, das war Grundschule, Mengenlehre. Und das ist genau das, jetzt eben diese Schnittmengen herauszufinden. Und da brauche ich kein F von X für, sondern eine ganz klare, einfache Geschichte. Generationenthemen, wer hat welches Mindset, wo sind die Schnittmengen und darauf aufzubauen. Das ist das, ne? Sag ich ganz, eigentlich ist es simpel, aber in der Umsetzung, glaube ich, habt ihr es da auch ein bisschen schwer. Aber ich finde, vielleicht können wir da auch noch mal kurz drauf eingehen. Und das ist auch was jetzt für die Zuhörer, was wir jetzt neu machen im Wirtschaftswundertalk. Wir möchten gerne verstärkt auch schauen, wird es eine Neuausrichtung der Wirtschaft geben? Wie wird sich das entwickeln? Es gab ja vergangenes Jahr in Davos auf dem Weltwirtschaftsforum das Motto The Great Reset. Was ich ja großartig finde. Und ich finde es aber auch unfassbar traurig, dass da sofort dann wieder so Verschwörungstheoretiker draufgegangen sind. Aber diese Diskussion, die möchten wir hier mit dem Wirtschaftswunder-Talk auch ein bisschen anregen, steuern, in Austausch gehen. Und Stefan, das ist genau das, was du jetzt hier gerade gesagt hast. Die junge Generation, das Mindset, was wir dafür haben, anders zu wirtschaften, nachhaltiger zu wirtschaften, Sharing Economy, Kreislaufwirtschaft, diese Themen reinzubringen. Wie steht ihr dazu? Was macht ihr, arbeitet ihr am The Great Reset? Wie packt ihr das an?
Ja, jetzt machst du ein großes Thema natürlich auf. Ja. Also da alleine, glaube ich, könnten wir schon viele Podcasts dafür verwenden. Ja. Aber ich versuche die Gedanken da mal zusammenzubringen. The Great Reset im Übrigen ist ja etwas, was das Weltwirtschaftsforum, also das Treffen in Davos, ist ja immer Ende Januar, was dieses Jahr nicht stattfindet, aber am 25. beginnt der, Klaus Schwab hat es ja jetzt als den Zwillingsgipfel genannt, ja, also ist es natürlich in der digitalen Form, aber The Great Reset wird jetzt in den nächsten Tagen, ja, ab 25. Januar ja groß besprochen werden. Was das Schöne ist und was das WEF, World Economic Forum, ja tut, ist, dass sie globale Stakeholder zusammenbringt und Dialoge führt. Also das ist eine ganz große Leistung, die Klaus Schwab ja geschaffen hat und jetzt, glaube ich, auch noch mit den richtigen Themen belegt. Jetzt muss ich sagen, ich bin nicht ganz so glücklich mit Reset, weil wenn wir uns Reset vorstellen, dann kommt bei mir immer so im Bild, ich habe irgendwie einen Computer vor mir und drücke auf Reset. Das heißt, ich komme durch das Drücken auf den Zustand, den ich vorher wieder hatte. Ja? Es ist alles so, wie es ist. Es ist einfach wunderbar. Und das drückt jetzt der Begriff Reset nicht aus. Ich glaube, wir können damit umgehen einfach, weil wenn wir uns die Inhalte anschauen, ja, die Great Reset betrifft, dann sind es genau die richtigen Inhalte, mit denen wir uns schon seit vielen, vielen Jahren, Jahrzehnten eigentlich beschäftigen. Ja? Also jetzt könnte man sagen, okay, ein bisschen schade, weil wer den Klaus Schwab kennt und auch einfach mal so aus seiner Generation herkommt und wer so ein bisschen was zu ihm auch hört, ja, der weiß, dass da tief, tief drin ja viel mehr steckt, als was vielleicht so die letzten 5 oder 10 Jahre ja oft alles diskutiert wurde am Weltwirtschaftsforum. Also, ich glaube, dass die Themen, und ich versuche es mal so ein bisschen vielleicht zusammenzubringen, also was Great Reset ja ausschreibt, Klaus Schwab sagt, das ist eine Transformation von kurzfristigen zu langfristigen Denken.
Witzigerweise sagen Sie ja dann auch in der Beschreibung, Shaping the Future, und Shaping ist nicht zurückgehen, ne? Also das ist ein sehr polarisierender Titel.
Ja. Also dieses von kurzfristig zu langfristigen Denken, vom Shareholder zum Stakeholder-Kapitalismus, vom reinen Materialismus zum eher so holistischen Wellbeing nennt er das. Ja. Eine ganz klare Messung, also welche Messkriterien legen wir für Unternehmen an in Zukunft? Und das sind die sogenannten ESG-Kriterien, also E steht für Environmental, also die Umwelt, S für Sozial und G für Governance, also für eine Good Governance. Ja? Also diese ESG-Kriterien, die sehen wir ja seit vielen, vielen Jahren in den Finanzmärkten. Also sozusagen eine Beurteilung der Finanzmärkte, in Unternehmen zu investieren oder zu deinvestieren, die ESG-Messkriterien erfüllen oder nicht erfüllen. Also es sind viele Dinge dort drin, die der Great Reset mit aufgreift. Das sind alles keine neuen Themen. Ja? Ich freue mich aber, dass sie in dieser Dimension, und das ist das, was das WEF ja kann, ja, in dieser Dimension, in dieser globalen Zusammenführung und auch das Thema dieser Kooperationen, die dort drinstecken, dass es so diskutiert wird. Und jetzt könnte ich dir viele, viele unserer Quellen zeigen, wo wir das seit Jahren und Jahrzehnten natürlich in der Beobachtung haben und tiefgründig beschreiben. Und von daher, wir brauchen viele, viele Menschen wie Klaus Schwab und das WEF und alle Beteiligten dort, ja, die ernsthaft und nicht nur darüber reden und sich ein paar nette Tage in Davos machen, ja, sondern die ernsthaft in die Umsetzung gehen, weil wir nicht mehr so lange Zeit haben. Das ist das große Problem, das wir haben. Ja.
Und ich finde das auch, wir dürfen das auf keinen Fall auch der Jugend nur überlassen. Es wird so gesagt, ja, wie toll, Fridays for Future, großartig, dass die jungen Leute sich jetzt dafür interessieren und dass die da was machen. Ja, nein, aber ich finde, wir haben ja, also du sagst es ja auch mal so schön, ne, die Zukunft enkelfähig machen. Also wir haben doch die Verantwortung. Wir können doch jetzt nicht sagen, wir machen jetzt so ein bisschen Alibi, Wellbeing, ne, fühlt, dass die junge Generation sich im Unternehmen wohlfühlt und da angesprochen wird, sondern wir haben doch die Hebel noch in der Hand und können umsteuern und können neu denken.
Müssen. Also das Thema ist.
Du hast vollkommen recht.
Ja. Dass wir jetzt einfach an einem Punkt sind, wo wir nicht mehr anders können. Also wir haben jetzt, wenn man Prognosen anschaut, sagen wir optimistisch 8 bis 10 Jahre Zeit, pessimistisch sind es viel weniger, aber dass wir es schaffen, unsere Wirtschaft so zu verändern, um irreparable Schäden zu vermeiden. Das Thema ist die Irreparabilität. Irgendwann kommen wir an einen Punkt und das ist das, was wir jetzt wir waren vorher bei Mathe, was wir jetzt auch bei Corona gelernt haben, dass wir irgendwie das Thema der Exponentialität, ja, dieser brutalen Geschwindigkeit und Beschleunigung und Steigerungen und Steigerungsraten, die wir haben, irgendwann einfach nicht mehr aufhalten können. Und das Gleiche haben wir ja, wenn wir über das Thema Klimagerechtigkeit sprechen und Klimawandel sprechen. Also wir haben noch Zeit, Dinge jetzt in Balance zu bringen. Wir werden viel nicht mehr reparieren können, aber in Balance zu bringen. Und wenn uns das nicht gelingt, dann haben wir bestimmte Punkte, die einfach irreparabel sind. Und dann hilft uns keine Technologie, dann hilft uns kein Geld mehr, all das Geld, was wir jetzt irgendwo aufwenden, sondern dann ist das System Erde, Planet, das uns umgibt und das ist unser größtes System, auf das wir achten müssen und mit dem wir gut umgehen müssen, einfach zerstört. Punkt.
Und wenn du sagst, 8 bis 10 Jahre und das ist eine optimistische Sichtweise, dann ist da Druck auf dem Kessel und dann ist auch wirklich die Frage, wie viel Zeit wir haben, immer noch weiter die falschen Themen zu diskutieren. Also ich nehme das jetzt in der Corona-Krise, wo ich das massiv finde. Wir hätten jetzt das wirklich viel mehr auch als Chance nehmen können, zu sagen, wir haben doch jetzt Zeit, ja? Wir können doch abends nicht ausgehen. Wir sitzen ja alle und gucken den Lanz und Maybrit Illner, wie sie alle heißen. Lass uns doch mal über diese Themen reden. Ich finde, das findet so wenig statt. Müssen wir da, jetzt wollen wir aber ja auch die Leute mitnehmen. Das heißt nicht so diese Mahner sein und das so böse. Ja. Und ihr macht das ja auch sehr, also ich finde das didaktisch bei euch auch gut. Ne? Ihr, das macht Lust auf Zukunft. Und aber müssen wir härter werden? Müssen wir mehr die Mahner werden? Gibt es da so von dir ein Bauchgefühl?
Ja, ich weiß nicht, ob Mahnung. Also das, was wir ja haben, ist ja, das ist ja kein kognitives Thema. Also die Themen sind ja wirklich relativ einfach zu verstehen. Ja? Und wir haben sie auch seit vielen, vielen Jahren. Also wenn wir quasi in unsere Trends reinschauen. Und ich habe ja mein letztes Buch oder mein aktuelles, das ich geschrieben habe, heißt Future Business Compass. Im Untertitel der Kopföffner für besseres Wirtschaften. Und da habe ich mich ja sehr, sehr intensiv nochmal auseinandergesetzt mit den Themen, die zu besserem Wirtschaften führen. Und was mich persönlich wirklich berührt und betroffen gemacht hat, also ich bin Jahrgang 71, ich werde dieses Jahr 50 Jahre. Und in dieser 50-Jahre-Periode ist so unglaublich viel passiert, weil das ist eigentlich so ein Zeitraum. Ich hatte es vorher gesagt, 35, 50 Jahre schauen wir ja auf Trends. Ja. Und wenn wir gucken, 69 war die erste Mondlandung. Und mit dem Blick auf den Planeten. Und wenn sich jetzt jeder einfach mal vorstellt, wir schauen vom Mond auf die Erde. Und das war eins der ersten Bilder, des Naturbilder, The Earthrise, also der Erdaufgang. Ja, das war das erste Mal, dass die Menschheit vom Mond auf die Erde geguckt hat. Ja, und in der Systemik nennt man sowas den sogenannten Overview-Effekt. Also das, was uns die Astronauten gezeigt haben, von auf ein System von oben drauf zu gucken, ja, und diese Einzigartigkeit kennenzulernen. Und all das, was so in den 70ern passiert ist, ja, Greenpeace ist da das erste, also ist entstanden heraus, ja, 68 hat Aurelio Paquet aus der Fiat-Familie heraus 12 Wissenschaftler nach Rom gerufen, ja, und von 68 bis 72 wurde die Grenzen des Wachstums, also der Club of Rome wurde gegründet, die Grenzen des Wachstums wurden geschrieben, ja. Und das wurde veröffentlicht kurz vor meinem ersten Geburtstag. Und das ist das so, was mich berührt, wo ich mir denke, hey, da sind wahnsinnig tolle Wissenschaftler zusammengekommen. Und die haben eine 130 Jahre Szenarioanalyse gemacht. Was passiert, wenn wir so weitermachen wie bisher? Was passiert, wenn wir in diesem Wachstumswahn 1970, ja? Also Wachstumswahn, Steigerungswahn, die Grenzen des Wachstums. Also es war mit der damaligen Datenlage so gut prognostiziert, wo wir hinlaufen. Und wir sind jetzt im Jahr 2021 und wir reden immer noch über die gleichen Themen. Also es ist nicht so, und jetzt gibt es noch, könnte ich jetzt noch 100 weitere Beispiele, aber das hat mich so unglaublich berührt. Also wir wissen, was wir tun. Wir wissen und wir tun alles bewusst. Und jeder, der dagegen handelt und nicht wirklich einen nachhaltigen Blick und einen Blick für ein besseres Wirtschaften für unseren Planeten im Auge hat, zerstört bewusst die Zukunft seiner Kinder und seiner Enkel. Anders kann man es nicht formulieren.
Und das ist so ein bisschen das Gefühl, was ich da habe, dass es eine Elitendiskussion ist, ne? Das ist so schade. Du hast ja vollkommen recht. Auch gut, dass du das nochmal jetzt sagst. Club of Rome hat das alles, also wir sind da so lange dran. Und dann kam aber mit aller Dekadenz die 90er, wenn ich daran denke. Wir haben immer weiter gemacht, immer weiter. Und da, wo es jetzt diskutiert wird, ist es immer noch so, dass du nach dem Motto, ja, man kann sich dem Thema mal annehmen, aber ich habe nicht das Gefühl, dass es eben wirklich in die Fläche kommt.
Ja, also jetzt wiederum systemischer Blick, wenn man so Milton Friedmans Philosophie, ja, The purpose of business is business. Ein Zitat, das sicherlich auch viele kennen. Also aus einer volkswirtschaftlichen Sicht ist das Prinzip die Geldmengensteigerung. Ja? Es geht um nichts anderes als um lineares Wachstum. Wachstum, Wachstum, Wachstum. Und diese Mentalität des Shareholder Values. Und das ist etwas, was ich absolut dramatisch finde, was übrigens, wer Lust hat, auch mal bei dem Klaus Schwab, weil wir beim WEF gerade waren, auch zu gucken, wenn er über den Stakeholder-Kapitalismus spricht, ja. Und das, ich denke jetzt auch, wenn einige zuhören, dann wenn die sagen, im Moment mal irgendwie Stakeholder sind die Menschen oder die Gruppen, mit denen wir als Unternehmer arbeiten. Das sind unsere Lieferanten. Das sind unsere Mitarbeiter. Das sind die Infrastruktur, ja, du machst ja viel in der Infrastruktur in der Region, ja. Also das sind ja all die Menschen, mit denen wir etwas tun oder für die wir etwas tun als Unternehmer. Das sind unsere Stakeholder. Und das war, bevor diese ganze Shareholder-Value-Mania, ja, und die Gier und die Exzesse, die wir dadurch erlebt haben, ja, das war das Grundprinzip des Wirtschaftens, ja. Das ist in Teilen auch noch so geblieben, aber die Shareholder Value, glaube ich, hat das groß überzogen. Und jetzt kommen wir eigentlich zu dem wieder, wo wir hergekommen sind. Und das auf der einen Seite ist furchtbar traurig, auf der anderen Seite ist es hoffentlich jetzt auch eine Rettung dahin zu gehen, zu sagen, wenn wir uns nicht um die Stakeholder kümmern und Kapitalismus anders definieren, und das heißt nicht, dass wir von 0 auf 100 komplett was anders machen müssen, aber wir müssen in eine andere Balance kommen, wir müssen eine andere Wertschätzung haben. Und wenn Corona etwas geschafft hat, und das ist schon ein Plädoyer, dann hat es uns gezeigt, auf drastische Weise, das Große zu viel gezeigt. Also dass wir, wenn es der Great Reset, das Shaping the Future, ja, das nach vorne gerichtet ist, dann hat der Virus uns gezeigt, dass wir eigentlich hat uns mit der Wahrheit konfrontiert, ja. Also diese gigantische Steigerungskrise und die Pandemie ist einer, wenn nicht vielleicht der letzte Weckruf, aber es ist ein großer Weckruf, der uns als Menschheit unmissverständlich klar macht, dass es so nicht weitergegangen wäre. Also aus meiner Sicht war das alte Normal schon ein Unnormal.
Das war's. Oh Stefan, du hast ja vollkommen recht. Ich habe ein Fass aufgemacht und wir könnten dazu jetzt noch ganz viele Podcasts machen.
Ja.
Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich hätte mir jetzt irgendwie keinen besseren Start für dieses Thema wünschen können als dich. Wir werden deine Sachen, also ganz, ganz vielen Dank dafür. Wir werden die Sachen von dir, auch dein Buch verlinken. Mhm. Und ich kann es auch wirklich nur nochmal von Herzen jedem empfehlen. Das, was du machst, das, was Zukunftsinstitut macht, das sind Sachen, die wirklich niedrigschwellig zu konsumieren sind. Ich finde, das ist auch ganz wichtig, dass wir diese Sachen, diese Diskussion, die wir da eröffnen, dass wir da jetzt nicht sagen, oh Gott, jetzt auch noch das Thema. Ja, ich habe jetzt gerade schon das schlechte Gewissen, dass ich nicht digitalisiere, dass ich keine KI mache. Jetzt soll ich auch noch Neoökologie machen. Es ist leicht zugänglich. Und wie bei allem sage ich ja auch immer, fangt mit einem Thema an. Ja, also beim Homeoffice fangt mit dem papierlosen Büro und der digitalen Buchhaltung an. Und bei der Neoökologie fangt vielleicht mal damit an, dass ihr nicht jedes Werkzeug bei euch im Betrieb selber kauft, sondern vielleicht mal eine kleine Genossenschaft im Dorf bildet und sagt, wir machen es gemeinsam. Ganz lieben Dank dafür, Stefan. Eine kurze Frage noch. Gibt es noch was, wo du dich heute, wir nehmen diesen Podcast am Samstag auf, es ist strahlendes Wetter. Gibt es noch was, wo du dich heute drauf freust, was du heute auf deiner Agenda hast?
Ja, ich freue mich richtig, weil ich in meiner zweiten Heimat in den Bergen bin gerade. Und wir hatten richtig schönen Schneefall, haben ihn auch immer noch über Nacht bekommen. Und ich bin ja begeisterter Bergsteiger. Das heißt, ich werde mir jetzt dann meine Tourenskier unter die Füße schnallen und in die Berge und in die Natur gehen. Darauf freue ich mich riesig.
Viel Spaß dabei und danke.
Vielen Dank. Ich danke dir und ich freue mich und ich finde es unglaublich wichtig, dass es Menschen wie dich gibt, die solche Podcasts machen, nämlich die Themen besprechbar machen, nahbar machen, greifbar machen. Von daher vielen, vielen Dank all die Menschen, die zu dir kommen und mit denen du sprichst. Und wir sehen und hören uns ganz bald wieder.
Als Speakerin im Bereich New Work und Digitalisierung erzähle ich gerne mehr über meine Tour und die Suche nach dem Wirtschaftswunder 2.0. Bist du auf der Suche nach Speakern für dein Event? Lass uns gerne darüber sprechen. Ansonsten hören wir uns in 2 Wochen.